Also gibt, als Entwicklungsversion jetzt erstmal nicht zur freien Verfügbarkeit. Wesentliche Neuerung darin ist, dass man Prozesse und Threads auch unter Linux-Systemen verwenden kann, und das soll zu einer erheblichen Performance, gewinnen, dass wir der Software führen. Zur Sicherheit allgemein. Wenn ich, glücklicherweise ist es so, wenn ich also Apache installiere, egal wie, ob den Weg zu Fuß über die Source, über den Quellcode und mir das selbst kompiliere und installiere, oder natürlich wesentlich bequemer als ein RPM-Paket oder einem anderen farblichen Paket, wie wir das unter Linux können, dann ist die Grundinstallation erstmal so, dass es keine wesentlichen und groben Sicherheitslöcher gibt. Das heißt, ich kann mit diesem Server loslegen und mein Rechner wird als Webserver sehr gut funktionieren. Natürlich sollte man im Interesse der Sicherheit sich informieren und auf dem neuesten Stand bleiben. Ein paar sicher Informationsquellen habe ich ja mal angegeben, bei denen man sich informieren kann und zum Beispiel eben auch Sicherheitshinweise oder ernste Sicherheitswarnungen mitkriegt. Man kann sich auf eine Mailingliste eintragen, wo über die eben solche Neuigkeiten, die eben neue Versionen, besondere Hinweise, die auch häufig aus Sicherheitssicht kommen, zu erhalten. Ja, dann sollte man natürlich, wenn solche Hinweise kommen, die auch ernst nehmen und dann auch den möglicherweise nicht einfachen Schritt eines Upgrades der Server-Software tun. Wir spüren das natürlich auch immer in der Installation hier an der Uni. Das ist meistens schon ein bisschen größerer Akt, nämlich erstmal eine Testinstallation zu machen, ausprobieren, ob denn noch alles geht, wie es bisher ging. Und selbst, also man kann da, wenn man einen größeren Vorrat von Dokumenten hat, natürlich nie alles ausprobieren. Also es ist immer nicht ganz einfach, aber aus Sicherheits Interesse sollte man natürlich immer versuchen, auf den neuesten Server-Versionen zu sein. Aktuell die Version 1.3.12 hat es in letzter Zeit so ein bisschen ein paar Versionssprünge gegeben. Da waren auch eben insbesondere ging es um Fragen der Sicherheit. Natürlich sollte man dann auch seine Konfiguration, die man einmal hat, so anpassen, dass die neuen Sicherheitsfeatures genutzt werden. Ich kann hier an der Stelle insbesondere die Publikation Apache V empfehlen, eine englischsprachige Publikation, da kommt einmal in der Woche eine Webseite zu Neuigkeiten im Apache-Umfeld. Da bekommt man jetzt in kompakter Form das Neueste mitgeteilt, nur mal so ein paar Geschichten ringsherum noch, manchmal auch nicht lang zu lesen, und auch man bekommt mit, woran gerade gearbeitet wird, was in Entwicklung ist und auch besondere Hinweise, die man vielleicht anderweitig durch Lesen der Newsgruppe doch ein bisschen umständlicher kommt. Die wichtige Funktion, oder was man unbedingt nutzen sollte, ist die geschriebenen Logfiles auswerten. In Richtung, ich habe mal mitbekommen, wenn also jemand massiv meinen Server abfragt, wenn da so ein Rechner von einer Seite, so ein Peak drin ist, also der meinen Webserver beschäftigt, dann sollte man dem nachgehen. Prüfen auf überlange URLs, das könnte so darauf hindeuten, dass also wenn eine URL, der meinetwegen, ich sag mal, unter Zeichen ist, also ein Pfadname, ich weiß ja selber, was ich so für Pfadname habe, wenn jemand also da eine URL angibt, der mehrere tausend Zeichen lang ist, dann ist dort zu vermuten, dass er also versucht, irgendwelche Lücken in meinem Webserver auszunutzen, Pufferüberläufe und dergleichen. Zum Thema Pufferüberläufe hört man ja immer wieder bei allen möglichen Produkten. Ich denke, dass hier an der Stelle der Apache sehr robust ist. Man kann davon ausgehen, dass wegen der doch sehr breiten Einsatzes weltweit da, sagen wir mal, einmal Tests der Entwickler, Tests derjenigen, die den einsetzen, der nicht nur unbedingt zum, als kleiner Spielserver, sondern auch richtige harte kommerzielle Server verwenden, ja, den Apache, dass dort solche Tests stattgefunden haben. Und natürlich auch die Hackergemeinde wird sich hat sich mit Sicherheit auf den Apache gestürzt, um ihm eben ja, das Merken zum Absturz zu bringen oder um andere Sachen zu machen. In der Richtung, denke ich, sind zumindest in der Grundinstallation der Grundmodule keine größeren Sicherheitsbedenken zu erwarten. Weiteres, was man aus den Logfiles mitkriegt, das häufig Passwortfehler. Also wenn man geschützte Webseiten hat, auf die man nur kommt, wenn man ein Nutzerkennzeichen und ein Passwort eingibt, wenn solche Fehler häufig gelockt werden, dann deutet das darauf hin, dass irgendjemand ein Passwort erwarten will. Die Geschichten auswerten, ich selber kann an der Stelle kein Standardwerkzeug empfehlen, womit man solche Logfiles-Auswertung gerade in Richtung Sicherheit machen kann. Schlecht bleiben, weil es jemand von Ihnen nicht irgendwie was man dazu nutzen kann. Eine andere Geschichte ist Schulung der Autoren. Einmal ist ja ganz gut und schön, wenn ich als Webmaster so weit bin und mich da gelesen habe in Sicherheitsfragen, aber wenn ich mich auf derjenige bin, der die Webseite dann reinstellt oder bestimmte Möglichkeiten des Servers nutzen will, dann sollte ich auch erstmal meine Autoren, also die Webseiten schreiben, vielleicht irgendwelche Fähigkeiten ausnutzen, sensibilisieren und die Sicherheit, also sollte ihr beim Tag so viele Möglichkeiten aber immer bedenken, ist es auch A nötig und zweitens aus Sicherheitssicht vielleicht nicht alles so unbedingt schick und schön. Die letzte Sache ist, aus eigener Erfahrung, das gibt es Möglichkeiten, nämlich das Ordnung im Dokumentenbereich, da wo die Webseiten liegen, Ordnung zu halten, alte Webdokumente löschen. Man kann zwar die alten Webdokumente vielleicht umbenennen in .old oder wie auch immer und dann plötzlich irgendwann erhält man eine Anfrage betreffend eines Webdokumentes, was schon 4 Jahre alt ist, zum Beispiel, und sagt, okay, weißt du, das heißt doch .old. Das, es gibt viele Leute, die entweder über Suchmaschinen vielleicht dann auf solche alten Seiten kommen oder einfach durch Erraten. Also alte Sachen einfach aus dem Webdokumentenbereich entfernen können. Ja, das ist also nicht mehr da. So, nach Installation und Konfiguration paar Hinweise, was man so überprüfen sollte. Die Konfigurations-Installationspfade überprüfen, ob sie auch immer die richtigen Zugriffsrechte haben. Zum Beispiel sogenannte Server-Root, da wo also die Konfigurationsfiles des Servers liegen, bei etc/http. Config-Files bei Red Hat stehen dann noch im Unterverzeichnis Config überprüfen, dass also die zum Beispiel die Config-Files nicht für den Schreibort sind. Das sind einfache Sachen, aber wenn man vielleicht bei irgendwelchen Operationen falsche UMASK hatte, dann können leicht solche manuell schreibbaren Files entstehen, was dazu führt, dass jeder, der sich auf mein System anmelden kann, man sollte grundsätzlich auch überlegen, ob ein Webserver, der sozusagen im scharfen Einsatz ist, dann nicht auch so anderweitig abgeschotten, dass er sich nur die berühmten Personen sich unmittelbar anmelden können auf dem System. Zu den anderen Sicherheitsgeschichten, die man mit dem System und so machen sollte, gehe ich heute überhaupt nicht rein. Da verweise ich den Vortrag von Alexander Schreiber, der. Ja, ein paar Kommandos habe ich jetzt mal hier angefügt. Das steht trotzdem, weil es eigentlich so fast ein bisschen ganz eng. Also wenn dort wirklich nur Root, die Verstarrung lesen und die eigentlich würde man dann doch nehmen, Ausführung ist es doch eher eigentlich. Ein solcher Server ist üblicherweise als Super-User, als Root gestartet, weil man eben auf dem primitiven Port zugreifen man geht aber nach die Operation zu einem nicht konfigurierten Zugriff. Das erfolgt also durch diese User- und Root-Anweisung mit dem Config-File. Dort sollen also Nutzerkennzeichen drinstehen, die sonst keinerlei Rechte im System haben. Man sollte strikt trennen zwischen Server-Root, dort wo die Konfigurations-Files, Log-Files und andere Teils sind, die der Server so zur Arbeit braucht. Diesen Bereich soll man strikt trennen von der Document-Route. Und das sind dort, wo meine Dokumente zu finden sind, die dann der Webserver angehen soll. Das ist in der Standardinstallation gemacht. Man sollte dabei bleiben. heißt, damit stellt man zum Beispiel sicher, dass man also die Konfigurationsdateis nicht per CDD entfernt downloaden kann, um vielleicht irgendwelche Schwachstellen zu entdecken und dann auszunutzen. Man kann ja beim Apache auch außerhalb der Konfigurationsdaten, die da unter etc. CDD stehen, bestimmte Konfigurationen veranlassen. .htaccess-Files Verzeichnis in der Document-Root. Und wenn man also verhindern möchte, dass man solche .htaccess-Files, in denen vielleicht Daten drinstehen, die, ja, die eigentlich niemand was angeht, nämlich die möglicherweise Einschränkung des Zugriffs, die man hier formulieren kann. Wenn man das Download dieser Files verhindern möchte, dann fügt man in das globale Konfigurationsfile unter der Server-Root dann eine Anweisung an. Das meines Wissens in den Stand. Nicht drin. Eine Geschichte, die auch für, die man immer wieder benutzt, ist Version Features, die man nicht benötigt, einfach entfernen. Das wäre hier in unserem Fall, wären das Module, die wir eigentlich brauchen. Wenn Apache, und das ist für die Linux-Distribution der Fall, so modular aufgebaut ist, das heißt die einzelnen Funktionen dieser Module dynamisch rangebunden werden, dann kann ich das ja einfach machen, indem ich die wichtigen Module rauslerne. Ist für einen Neustarter nicht ganz so einfach zu sehen, aber was machen die Module eigentlich. Aber wenn ich selber nicht vorhabe, zum Beispiel CDI-Programme auf meinem Server zu schreiben, dann kann ich dieses Modul rauswerfen. Indem ich das einfach hier auf meinem Video und hier einfach dann betrachten wir so ein bisschen die Arbeitsweise eines Webservers. Wenn er für statische Dokumente rausreicht, dann macht er ja eigentlich nichts weiter. Er kriegt einen Request rein, liefert mir Dokument irgendwas. Er kopiert den Request, liest eine Datei und schickt die an den Browser zurück. Er macht also eine Transferierung von URL in eine Datei. Ich muss dafür sorgen, dass natürlich nur die Dokumente rausgeliefert werden, die ich auch reingegeben habe. Also wenn jetzt ein ganz pfiffiger Server kommt und in seinen Browser oder auch andere Tool da einlegt, dass er zum Beispiel so URL haben möchte, dann muss ich natürlich sicherstellen, dass da nicht auch wirklich jede Taste rausgereicht wird. Hier kann man ja dann entsprechend probieren, wie weit ich hochgehen muss. Glücklicherweise, der Apache Server macht das nicht mit dem Punkt, die über die Document-Route hinausgeht, das lehnen wir also nicht. Das wollen wir keine Angst haben. Man sollte trotzdem sehen, ob vielleicht solche Anweisungen in meinem HTTP.conf drinstehen. Sollte erstmal so sagen, okay, das ist meine Document-Route. Alles, wenn ich angefangen von Root, stelle ich so ein, dass doch niemand nichts darf. Und dann gebe ich die Bereiche frei, freigeben will. Das würde ich also durch diese Anweisungen hier hinkriegen. Damit wurde schon erstmal sichergestellt, dass also alle Dokumente, die außerhalb meiner Dokumente liegen, ja, einfach nicht von Apache gelesen und ausgereicht werden. Man muss ein bisschen aufpassen bei der ganzen Geschichte mit Alias und mit Breitregeln. Doch kein Beispiel. Alias kann ich ja so auf Mapping zwischen URL das mit dem Dateisystem machen, da würde ich möglicherweise jetzt die Sachen so rückgängig machen. Also aufpassen mit solchen Sachen, die dann sozusagen wieder in mein Dateisystem zeigen, außerhalb der Dokumentenwurzel. Symbolische Links kann natürlich keine künftige Gefahr darstellen. Ich kann jetzt einen städtischen Nutzer haben, der in seinem Verzeichnis, was freigegeben ist, für die Welt so eine Geschichte machen. Das heißt, er kann so symbolischen Link wieder zurück auf die Dateisystemwurzel machen. Mit dieser Anweisung schalte ich sowas aus, indem ich so in so einen Directory die Anweisung reinschreibe, auf Minus Follow Symlink. Das heißt, verfolge nicht die symbolischen Links. Wenn ich aus anderen Gründen symbolische Links noch irgendwie brauche, dann kann ich nur noch festlegen, vielleicht folge die symbolischen Links, wenn die Eigentümer übereinstimmen. Eigentümer des Links und Eigentümer der Datei, auf dem der weite Zeit. Das würde zum Beispiel für unseren Nutzer nicht gehen, diesen Link auf die Wurzel hoch, denn die Wurzel irgendwie ruht und würde ich ihn, also das sozusagen verhindern. Eine weitere Geschichte ist noch, dass man möglicherweise das Auflisten von Verzeichnisinhalten unterbinden möchte. Und diese Options-Anweisung steht immer innerhalb von solchen Anweisungen. Beschreibung für ganze Institutionen, die man so nur in den Unterlagen und so weiter sieht, dass man da ja, ein statisches Dokument ist das eine, wir wollen hier wieder dynamische Dokumente, deswegen als Beispiel nehme ich Formulardaten auszuwählen, die die Nutzer in ein WC-Formular eingibt, oder aber um Zugriff auf die Datenbank oder andere Daten zu ermöglichen und die in meine Antwort zum Server einzubinden. Da findet Folgendes statt, zum Beispiel wird jetzt hier so irgendwo ein Server, der dekodiert den Request, merkt jetzt, aha, das ist eine besondere Anforderung, wenn ich so ein dynamisches, so ein CGI-Dokument richtet den in eine Umgebung ein, das heißt, stellt ein paar Daten, die noch mitgeschickt werden mit dem Request in die Umgebung und startet dann ein Programm. Das Programm macht dann irgendwas und sendet dann Daten zurück über den Server an den Browser. Also kann im Prinzip ein Nutzer an einem WW-Browser irgendwo in der Welt auf meinem WW-Server ein, nicht jedes, aber ein Programm ausführen. Diese Geschichte alleine lässt jeden Security-Experten einen kalten Schauer über den Rücken laufen, wenn er sowas hört. Nichtsdestotrotz brauchen wir das aber häufig, um eben ja, die Funktion, die ich haben möchte, zu erfüllen. Welche Möglichkeiten dieser dynamischen Geschichte gibt es in Apache? Wenn wir einmal die Server-Side Includes, sind hier Spezialanweisungen im HTML-Text, mit denen dann irgendwas gemacht wird. Hier ist zum Beispiel eine Anweisung, man soll an der Stelle statt dieses quasi Kommentars die Ausgabe des Kommandos einführen. Das heißt, er wurde also wirklich dort an der Stelle vom Kommando gestartet. An der Stelle jetzt hier das Einschließen einer Datei an dieser Stelle. Ich muss diese Optionen freischalten, explizit, wieder durch so eine Options-Anweisung. Options Includes heißt, ich unterstütze diese Inhalte. Und wenn ich hier noch weiter, ich unterstütze erstmal das gesamte Server-Side-Includes. Und wenn mir auch das nicht schmeckt, also dass dann nicht einfach nicht für ein Kommando ausgeführt werden soll, dann kann ich durch die Angabe dieses Includes No Exec bewirken, dass zwar die Server-Side-Includes verwendet werden, aber nicht das Ausführen von welchem Kommando. Diese diese Konfiguration verwenden wir an der Uni mit unseren mehr als 1000 potenziellen Autoren. Wir unterstützen dieses Einschließen anderer Dateien, aber nicht das Ausführen von Kommandos. Das Common Gateway Interface ist eine andere Geschichte. Ist einerseits sehr nützlich, andererseits auch sehr gefährlich. Hier habe ich mal präsentiert, was man so in den Security-FAQs liest. Man soll also niemals vertrauen, dass der Nutzer in ein Formular ob man das eintippt, was er dort eintippen soll, sondern mit immer mit dem schönsten rechnen, was die Nutzer eingeben. Einmal massig viele Daten in ein Formular eingeben oder dann aber andere Zeichen, die hier zum Verhängnis werden könnten. Zum Beispiel, wenn mein CGI-Programm hier ein JavaScript ist. Dieses $Query-String ist also eine Umgebung, die eingerichtet wird, bevor das Programm gestartet wird und enthält quasi Formulareingaben, die der Nutzer gemacht hat. Oder aber, wenn jemand also nicht uns auch davon ausgeht, dass solche CGI-Programme nicht unbedingt immer von dem HTML-Formular angesteuert werden, sondern man kann natürlich auch ein STDI-Programm ohne das Formular aufrufen, indem man eben ein bestimmtes Programm benutzt, was dann unser Webserver irgendwas schickt. Man kann sich leicht ausmalen, was man in so ein Formular eingeben muss, damit dieses Kommando, wenn man nämlich den Query-String einfach ungeprüft im Systemkommando übergibt, was da also passieren kann. Wie dieser Query-String aussehen müsste, damit der Unfug passiert. Der Autor dieses CDs geht vielleicht aus, dass hier drin die E-Mail-Adresse steht. Aber wenn du einer die E-Mail-Adresse eingibt mit Semikolon und Backticks und Pfeilumlenkung und sowas, dann wird es an dieser Stelle ziemlich krachen. Eine kleine Denkübung, wie müsste der Query-String aussehen, damit man sich jedes E-Passwort per E-Mail an bestimmte Adresse zuschicken kann. Das heißt, die sichere Programmierung von CDI-Programmen ist eine Geschichte für sich. Wenn jemand solche Programme schreibt, soll er möglichst jemand, der davon Ahnung hat, nochmal durchsehen lassen. Es gibt Gott sei Dank relativ gute Bibliotheken für alle möglichen Sprachen, Studiensprachen, die solche gefährlichen Sachen schon abfangen, aber letztlich ist immer der Programmierer dieser Sache verantwortlich, was mit dem Formular oder mit Eingabedaten die Nutzer in dem URL dann letztlich hinschickt, was dann passiert. Insbesondere typische Durchsicht Richtung Overview-Verläufe, Systemaufruf, Systeminteraktion, das heißt Starten von anderen Programmen, die als Parameter vielleicht Sachen haben, die damit vereinigt oder mitgeschickt werden. Wieder die Geschichte nicht mehr benötigt, die CDI-Programme löschen. Habe ich jetzt ganz leicht hingeschrieben, weiß, dass ich das Sachen, die einfach nicht mehr benutzt werden, dann einfach wegwirft und vielleicht enthaltene Sicherheitslücken dann einfach beseitigt, indem man mit AM das andere hochzupackt. Man hat zwei Möglichkeiten, solche CDI-Programme zuzulassen. Einmal ist das Starten der CDI-Programme nur kann nur in einem Verzeichnis oder in M-Verzeichnissen, wie man das jetzt beobachten kann, man beachte die Schreibrechte des Verzeichnisses und die Leute reinschreiben dürfen, die entweder denen man vertrauen hat, dass sie sicher CDI programmieren, oder ja, da wird man auch Professor, der Vertrauen für sich selber nicht. Das macht man mit so einer Anweisung, zum Beispiel eben dieses Script-Alias CDI-Bin, also der Alpha CDI-Bin gemappt auf einen Pfad im System. Dieser Pfad sollte auch nicht unter der Dokumentenroute liegen, sondern ein Zeichen sein. Und zum Script-Alias sage ich ihm dann, also die Dateien, die dort drin stehen, nicht anzeigen soll, sondern die auch. Die andere Variante, die ich nicht empfehlen kann, zumindest sollte man sich das sehr, sehr gut überlegen, ist, dass man sozusagen alle Dateien, die Endung .cd oder dieser Anweisung, die die andere Endung haben, die nicht anzeigt, sondern ausführt. Damit könnte also quasi in jedem Verzeichnis meine selbstverständliche CD-Programm stehen. Das mag für kleine Aufgaben, wo man nur einen Programmierer hat, der dann vielleicht auch der Webmaster ist, ja, ganz praktisch sein, aber sobald es sozusagen größeren Rahmen annimmt und mehrere Autoren hat, dann mehr Vorsicht. Man sollte das Download der CDI-Programme verhindern, gerade bei so einer Geschichte kann man sich natürlich vorstellen, wenn man irgendwie in jedem Verzeichnis eine CDI-Datei hat, die sie dann noch ausführt, man ändert noch was an der CDI-Datei, und der Editor, den man da benutzt hat, der legt vielleicht so eine Backup-Kopie ab an von meiner Datei. Die Datei heißt dann also nicht mehr .cdi, sondern .cdi, vielleicht mit einem Tilde dran oder .cdi.bug. Diese Dateien wurden natürlich nicht mehr ausgeführt, sondern die haben dann quasi, wenn es jemand auch stimmt, eine weitere Möglichkeit der dynamischen Dokumente sind angemeldete Skriptsprachen, sehr attraktiv, sehr aktuell. PHP als Shootingstar der letzten Zeit auf der Strecke bieten natürlich oder haben natürlich an der Stelle wieder neue Probleme. Oder können Probleme haben, insbesondere wenn dann diese eingebetteten Skriptsprachen wieder externe Programme rufen. Hier kann man sich helfen, indem man gegebenenfalls Sicherheitsmodi benutzt, zum Beispiel GAP mit so einer Anweisung. Das würde jetzt hier bedeuten, dass nur externe Programme aufgerufen werden, die in einem bestimmten Verzeichnis stehen, das Systemadmin festgeben kann. Das würde bedeuten, dass nicht jede Datei gelesen werden kann, sondern nur, man kann dort festlegen, unter welcher Pfad dort sozusagen Beginnungsdateien gelesen werden können, das Anweisung von GAP. Nur sehr kurz erwähnt. Hier geht wieder, was vorhin schon sagte, was nicht benötigt wird, ausschalten. Eine andere Geschichte ist noch, was zum Problem führen kann, ist, dass Anwendung dieser dynamischen Dokumente durch CGI oder durch was auch immer natürlich auch die Serverstabilität beeinträchtigen kann. Jeder, der programmiert, weiß oder wird schon in Verlegenheit gekommen, eine Endlosschleife zu machen oder zu programmieren oder sonst wie was in einer Testphase. Wenn sowas in einem CGI-Programm passiert, dann habe ich also nicht unmittelbar die Möglichkeit, das CGI-Programm abzubrechen, weil das läuft ja auf einem internen Server und wenn ich da oben Stopp drücke in meinem Browser, dann heißt es noch nicht, dass dieses Programm auf einem internen Server da auch wirklich beendet wird. Sodass dort Probleme entstehen können und weil ich als Programmierer von mir überzeugt bin, einfach weil ich weiß, was der Server macht, ich kriege kleiner Mal, muss man nochmal irgendwann wird es doch begreifen. Und so das tun, dann habe ich also dort fünf solche CGI-Prozesse laufen, die endlos CPU verbrauchen. Man kann durch solche Einschränkungsanweisungen in der Apache-Konfiguration einen Riegel vorschieben, zum Beispiel für PHP, kann ich festlegen, wie lange so ein PHP-Skript maximal laufen soll. Wenn es denn länger läuft, weil es einfach mehr machen muss, dann wird es einfach knapp abgebrochen. Ich kann den Verbrauch von CPU, den Verbrauch von Speicher limitieren. Durch irgendwelche Anweisungen. Ja, das Problem der vielen Autoren haben wir natürlich auch an der Uni. Wir sind natürlich sehr froh, dass wir viele Autoren haben, weil unser Informationssystem nicht top-down gemacht wurde, unsere Anweisung zum Loben, sondern ist eigentlich bottom-up durch viele, viele Initiativen von vielen Leuten. Damit habe ich natürlich aber auch viele Leute, die da in Firmen mitarbeiten. Da muss man, wenn man so eine Situation für sich hat, natürlich noch ein bisschen Augenmerk hinlegen. Solche URLs, die wir bei uns zulassen, ich frage mich, ob ich das heute nochmal so machen würde, die Tilde mit einem Nutzerkennzeichen URLs nur zulassen, wenn es unbedingt nötig ist. Das ist eine römische Fehlerquelle, weil ich glaube, die Tilde ist somit das komplizierteste Zeichen für irgendwelche Drucksatzsysteme. Abzuprobieren. Die Tilde wird häufig entweder findet man da ein Leerzeichen oder irgendwie ein anderes Zeichen. Also wenn man URLs abproben will, dann ist die Tilde die Fehlerquelle Nummer 1. Wenn man sowas macht, dann ist eingestellt, dass das Standardverzeichnis, also solche URLs, die umgelenkt werden, also in das Dateisystem, das Grundverzeichnis, das Nutzerverzeichnis und das Grundverzeichnis nach HTML. Eine Empfehlung, wenn man das nicht braucht, sollte man das ausschalten, dieses Feature. Was man immer reinschreiben sollte, ist, dass diese Anweisung, also das ist für den Nutzer root nicht gilt, das ist Tilde root, wo es einfach nicht zugelassen wäre. Man schaltet das dann für alle aus. Man kann dann vielleicht, wenn ich dann doch einen Nutzer habe, den ich das erlauben will, die mit einschalten. Lohnt das dann Sache abzufragen. Ja, wenn ich also mehrere Autoren habe, dann kriegt die natürlich, oder dann kann ich erstmal festlegen, ob die diese Möglichkeit, .htaccess-File, damit Server-Konfigurationseinstellungen überschreiben können oder abändern können, ob ich sowas zulassen will. Dann kann ich auch ganz ausschalten. Und ich kann auch festlegen, dass ich bestimmt das Überschreiben von bestimmten Sicherheitseinstellungen, die ich einmal für die globalen Server-Konfigurationen getroffen habe, dann auch ganz ausschalten kann. Zum Beispiel, so eine Geschichte, ich lege also fest für alles, dass die Option Include No Exec festgelegt wird, also Server-Side Include, aber nicht als Programm. Da könnte ein schlauer Autor kommen und sagt, ach, ich schreibe in meinem Punkt .htaccess-File rein, Includes, nicht Include No Exec und sowas, dann kann ich es ja doch. Ich kann das verhindern, einmal so ganz rigid, dann darf der in seinem Punkt .htaccess-File auch nichts reinschreiben, das wird ja ausgewertet. Oder ich kann das Pfeiler einstellen. Ich kann sagen, okay, wenn ich Druck hat, der Exzessfall darf, dann muss ich bestimmte Sachen einstellen. Aber eben zum Beispiel hier nicht mit dieses Inputs. Und dann sich angucken, was in der Dokumentation. Ja, hier steht nochmal so ein bisschen zusammen für Nutzer, die dynamische Dokumentenwerte über CGI und Exit, wo dann, wenn also ein grenzenloses Vertrauen in den Nutzer hat, wenn die Sicherheit unbedeutend ist, also wenn man sagt, okay, meine Kiste hat wirklich eine Sicherheitslöcher, dann könnte das eigentlich nicht mehr. Ohne keine Version benutzen, weder vom Autor noch von Nutzern, dann kann ich das Ding aber vermutlich nicht abschalten. Das tun. Und wenn ich es denn brauche, wie ich sag mal, hier an der Uni als Kunden für die Ausbildung und Lehre, dass man also dann umgehen kann, damit man eigentlich dieses Skripten schreibt, dann überlegen, ja, was ist der Nutzen und was ist das Risiko. Wir haben also bei uns einen eigenen Server eingerichtet, auf dem das gestartet ist, was für ein CD-Programm und dieser ganzen Geschichte hier für jeden Nutzer. Es gibt noch einen Mechanismus in Apache, Exec, das ist also so ein Set-UID-Wrapper für die dynamischen Sachen. Da würden dann die Programme nicht unter der UID desjenigen laufen, mit dem der Laptop gestartet wurde, also in dem Fall der Logo hier eingeschaut, sondern unter der Nutzer-ID des Nutzers, bei dem dieses CGI-Programm steht. Wir haben dort diverse Sicherheitsprüfungen durchgeführt, zum Beispiel, dass CGI-Programm nicht für alle Nutzer schreibbar ist. Der Schutz vor Denial of Service Attacks, also wenn jemand also meinen Webserver also unbedingt in den Knie ziehen will, ist meiner Ansicht nach ziemlich schwach. Ich kann sofort Anweisungen reinschreiben, also Limit Request Line, das heißt eine Request-Zeile darf also nur eine bestimmte Länge haben. Kommt sie an der Stelle nicht zu Puffer überläuft, aber wenn ich ständig sozusagen Request-Zeilen habe, die ja, also 100k lang sind, normalerweise sind sie 100 Byte oder sowas, ne? Aber wenn einer sozusagen nicht sehen will, die Ressourcen auf meinem Rechner verbrauchen will, also, dann kann ich mit solchen Anweisungen halt vornherein ablocken. Okay, ich lese nur 100 Byte von dieser Länge, dann ist nicht mehr. Und als Fehler auch erzeugt werden. Es gibt so ein Zusatzmodul, das Wort Bandwidth. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das dazu brauchen könnte, um sozusagen für einzelne Domänen oder generell sagen kann, okay, ein Rechner, der von meinem Server runterholt, der kann nicht die gesamte Bandbreite meines Anschlusses kriegen, sondern nur einen bestimmten Teil. Den haben wir nicht im Einsatz. Es ist so, dass also wenn jemand ein automatisches Programm anwirft, dass zum Beispiel rekursiv alle Dokumente bei uns ab einer bestimmten Tiefe oder auch schon von der Wurzel herunterladen will, das so programmiert ist, dass mehrere parallele Dokumente dort lädt, dann der Server natürlich mehr Arbeit hat, mehr zu tun hat. An der Stelle hilft dann eigentlich nur, ja, die Systemstatus zu überwachen und dann vielleicht irgendwie das Management-System dann so ein Treib auszulösen, dass man darauf aufmerksam wird. Es gibt ja diverse Möglichkeiten der Zugriffseinschränkungen auf Dokumente. Wenn ich diese Zugriffseinschränkungen anhand von Domain-IP-Adresse mache, dann muss ich das immer beachten, dass dies also nicht 100,00% sicher ist. Wir kennen die Probleme mit DNS-Spoofing, IP-Spoofing. So ist das nicht eine Sache, die jeder macht und die jeder kann. Aber man sollte klar sein, dass ich kann meine Dokumente auf dieser Art und Weise nicht 100%ig sicher machen. Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, die internen Dokumente des bestimmten Bereiches dürfen nur Rechner aus diesem Bereich sehen, dann ist erstmal schon völlig unklar, wie alles an dem Rechner sitzt. Und ja, wie gesagt, über solche Geschichten, dieses Confing. Und dann möglicherweise die Dokumente auch an andere ausgerichtet. Zugriffseinschränkungen durch Passwort. Man sollte darauf achten, wenn man so einen Passwortteil benutzt, dass dieses Passwortteil nicht in Dokumenten fährt. Aber erreichbar ist, dass man sich über eine URL aktivieren kann, auch wenn man den URL irgendwo veröffentlicht, aber man muss davon ausgehen, es gibt Leute, die vielleicht alle möglichen URLs von A, AA bis Z selbst durchprobieren. Dann ist natürlich eine Geschichte, dass HTTP heißt, Übertragung von Nutzerbezeichnung und Passwort im Klartext. Das ist die Überleitung zum nächsten Thema, was ich noch anweisen möchte, HTTP und HTTPS. Hypertext als HTTP ist auch ein unsicheres Protokoll über TCP. Das heißt, es findet keine Verschlüsselung, keine Authentifizierung der Kommunikationspartner statt. Ich weiß also nicht hundertprozentig, ob ich den Server, der oben angegeben wird, ob es auch wirklich der ist, der mir antwortet. Und die, alles, was rübergeht, über die Leine, sage ich mal, über das Netz, ist nicht verschlüsselt. Für diese Geschichte gibt es die sogenannten Secure Sockets, Layer, SSL. Diese bauen TCP auf und bieten solche generische Dienste. Authentizität, Verschlüsselung, Integritätssicherung durch sehr ausgeklügelte, starke kryptografische Methoden. Auf diese kryptografischen Methoden, das ist hier verbürgt, gehe ich nicht ein. Es gibt Standards SSL V3 für Netz, W3 für Netscape, jetzt auch in RFC standardisiert. Leichte Abwandlung noch von SSL V3, und heißt jetzt in dem TLS-Standard TLS, Transport Layer Security Version 1. Zweite Implementierung, SSNA, ist, wie ich weiß, ein großer Zweig. Jetzt die aktuelle Entwicklung des OpenSSL. Und mit dieser Zwischenschicht quasi habe ich die Möglichkeit, mein unsicheres HTTP zu einem sicheren HTTP, dann HTTPS genannt, zu machen. Diese Implementierung von HTTPS ist dann nicht im eigentlichen Apache-Paket enthalten. Wir schlagen mit gnadenlos die US-Exportbeschränkungen zu Patente, RSA und so weiter zu. Es gibt aber zahlreiche Zusatzpakete, die das noch implementieren, die außerhalb von der USA gemacht werden, womit ich sie also hier einsetzen kann. Patentrechte sind natürlich noch ein paar sind hier ausgeführt. Aktuell möchte ich auf SSL eingehen, der für mich ambitionierteste Ansatz an der Stelle. Der Autor ist ein der Ralf Engelschall, der, wie gesagt, er macht die Software in Deutschland und deswegen wird sie über die Schweiz. Ist eine freie Implementierung, BSD-Lizenz erlaubt, also den Einsatz quasi überall, wird über www.mod.org verteilt. Ist meiner Ansicht nach eine erstklassige Implementierung und auch die Dokumentation kann ich sehen lassen, was man heute nicht so hat, die Implementierung toll. Ist eher sehr mau, hat noch relativ häufige Updates, das heißt, es kommen sehr häufig neue Versionen. Nicht immer sind das neue Versionen, die aus Sicherheit nicht kommen, sondern es werden ganz einfach noch mehr Features reingebaut. Ende 99 spricht er, der Autor, von 50.000 Installationen, die etwa 300.000 Unternehmen dienen. Mal so ein bisschen aufgeführt, wenn man einen Einblick hat, was soll das OpenSSL bin ich auch sehr erstaunt, dass die Implementierung dieser kryptografischen Verfahren also offenbar ein Geschäft, das OpenSSL kombiniert also die Flexibilität und man hat schon den Security Features von OpenSSL. Das Mod-SSL besteht aus einem Apache-Modul, was ich auch dynamisch laden kann zu meinem Server, wenn ich den brauche. Und es läuft nicht ganz so, dass ich das also nur als zusätzliches Modul lade, sondern es besteht auch in einer Reihe von Quellcode-Patches. Da wird also die API erweitert. Das lässt sich nicht ganz verhindern. Zur Installation von Mod-SSL. Ich brauche vorher das OpenSSL-Paket, momentan das 0.9.5, 0.4, geht genau noch so. Die SUSE-Distribution ist an der Stelle vorbildlich zu nennen. Ich habe so Apache RPM, dort sind diese Quellen, dort sind diese Erweiterungen für die erweiterte API schon drin. Und ich habe das Mod-SSL-RPM als weiteres Paket, was ich einfach dazu mache. Die Vorkonfigurierung ist schon dienstfertig. Reddit hat an der Stelle ein Problem, das ist eine amerikanische Firma und die haben wieder unter diversen Exportbeschränkungen zu kämpfen. unter dem Verzeichnis Red Hat Add-ons entstehen jetzt so langsam so, so die ersten Versionen, die das Add-on kommt. Die Installation von der Quelle ist sehr, sehr gut beschrieben. Das Dokument ist ein Gedicht zu lesen. Verschiedene Varianten, also für den 15 Nutzer, für den erfahrenen Hacker und dann gibt es noch einen für den bürgerlichen, also den absoluten Job-Hacker. Im Prinzip ist ganz einfach, das ist ja hier aufgeführt. Natürlich für Einsteiger ist das halt schon auch das Maximum. Ich packe die Pakete aus, wechsle dann für diverse Verzeichnisse, Route, Configure-Programme auf und dann nehme. Und dann hat man es eigentlich, wenn man das richtig gemacht hat. An der Stelle kann man so sehr viel Verkehr nicht machen. Neu ist jetzt, dass der HTTPD normalerweise so gestartet wird, wenn ich also das SSL aktivieren will. Und wenn ich das prüfen will, verwende ich das HTTPS. Ist üblich, HTTP, Blauschrift über 80, HTTP über 80 und HTTPS verwendet einen anderen Port, den Port 443. Es ist so gemacht, dass ich mir also beim Start auswählen kann, ob das SSL mit eingeschlossen werden soll oder ob es nicht verwendet werden soll. Start ist normal, dann wird also nur der normale HTTP-Server hochgefahren. Mit dieser Anweisung minus E, das ist quasi so jetzt ein, ich definiere hier so ein Symbol SSL, da wird dann also auch das Modul SSL hochgefahren. Das sehen wir hier nochmal in der Konfigurationsteile. Frage, wenn SSL definiert ist, also wurde, dann wird das Modul eben eingeschlossen. Und das wird dann hier unten durch diese Anweisung, naja, diverse andere Geschichten konfiguriert. Typischerweise ist das alles so weit vorbereitet. Ganz kleiner, ein kleines Highlight, das ich sehr aktuell finde, das ist also dieser SSL, Schlüssel des Server, dann als virtueller Server konfiguriert wird. Ich sage dem also, lausche für den Fall, dass der Request über 443 reinkommt in diesem Port, dann gilt also dieser Teil und hier steht eben, dass die SSL-Engine eingeschaltet wurde, dann ist das hier mit Verschlüsselung gearbeitet. Es gibt jede Menge weitere Optionen, hier empfiehlt sich das Lesen der Dokumentation, englische Dokumentation, aber es ist eine herzerfrischende Lektüre, so für Zeiten, wo man vorne nichts anderes machen kann. Das ist ein Video, das vom üblichen Nachmittag nehmen kann. Also ich habe da sehr viel über Geschichten, Zertifikate und Krypto-Sachen gelernt, was man in anderen Sachen kann. Da muss ich also da nochmal meinen alten Mathefte vorkramen, um das irgendwie zu verstehen. Und ist das, aber das ist sehr gut erklärt. Ist allerdings in Englisch. Aber da kann man das praktisch nicht so Englisch spielen. Wenn ich einen solchen Server hart im Einsatz fahren möchte, dann habe ich natürlich erstmal das Problem, woher bekomme ich so ein richtiges Server-Zertifikat. Wenn ich diese Installation mache, wie es vorhin beschrieben war, dann bekomme ich erstmal, ich sage mal, ein Spielzeug-Zertifikat. Ein Zertifikat ist das, was im Nutzer dann so quasi, also mit dem kommt ein Nutzer in Berührung, der über HTTPS auf meinen Server zugreift. Anhand des Zertifikates kann der Nutzer nämlich überprüfen, ist denn der Server, der mir hier antwortet, auch wirklich der, den ich angesprochen habe, nicht irgendeiner, der sich da eingeklinkt hat. Das erfolgt also heute mit solchen Zertifikaten, die normalerweise von einer Certificate Authority erstellt werden. Diese Zertifikatsautoritäten, die Firmen, die es gibt, die sich diese Leistung, nämlich das bestätigen, dass ich meinen Server mit dem und dem Namen und dafür muss ein Zertifikat ausgestellt. Also die mir so ein Zertifikat stellen, die wollen das so gestellt haben für diese Leistung und das ist nicht ganz wenig. Das geht also nach wie vor ist also ganz schön Batzen Geld, das 500 Mark für das erste Jahr und dann für die Verlängerung 250 Mark beim Hamburger Taxcenter zum Beispiel. Dafte, die südafrikanische Firma, die jetzt, wie ich jetzt lesen muss, von Verisign, eigentlich der ersten Bank, ist so einer Einrichtung einfach mal geschluckt wurde, weil es einfach immer so groß geworden ist. Dann war das also Geschäftsgeborene, schluckt man über den Konkurrenten. Also so groß, so kostet das 125 Dollar im Jahr, Verlängerung 100 Dollar. wenn man nicht mal einzelne Server betreibt, sondern vielleicht für mehrere Domains das betreibt oder mehrere Server betreibt, dann ja, kommt man mit dem ganzen Geld zusammen. Vorteil der Geschichte ist, diese Certification Authorities sind quasi im Browser eingebrannt, sodass der Browser an sich denen vertraut. Also da muss der Nutzer nicht erst noch so einen Dialog führen, dass er die auch anerkennt. Ja. Sondern das Vertrauen ist im Browser eingebrannt. Eine Sache, die häufig kritisiert wird, ist natürlich aber für den Nutzer sehr praktisch. Eine Sache, die wir machen, wir zertifizieren also unsere Zertifikate selber. Den Browser zu, dass man möglicherweise einen ziemlich langen Dialog führen muss. Damit. Damit er dieses Zertifikat anerkennt. Das kommt aus der Sicht von hier. Er sagt, dass mir also hier ein Zertifikat vorgezeigt wird, dem ich aber nicht vertraue. Also der Browser vertraut ihn nicht. Der Browser ist ja Teil meines Ichs sozusagen. Sagt ja also, dann, ich vertraue dir nicht, dann überprüfst du mal selber. Dann kann ich mir also das Zertifikat angucken und lese also hier, dass das Zertifikat gehört zu www.chemnitz. Der Aussteller dieses Zertifikats, naja, das ist ja so eine obskure Einrichtung, Weltrechenzentrum, dann kriege ich noch so ein Fingerprint oder die Gültigkeit. Okay, na, ich kann jetzt so noch mal entscheiden, ja, hier steht das Zertifikat oder lehne ich es ab? Wenn ich es ablehne, kann ich mit dem kommunizieren. Wenn ich es einmal kenne, habe ich die Auswahl sozusagen gleich, oder nur für die aktuelle Session anzuerkennen oder eben für immer. Mache ich jetzt für die aktuelle Session und dann will ich auch mal wissen, wo ich umwarnen soll, wenn ich mal wieder mit dieser Berührung komme. Und schließlich dann also dieser Finish-Knopf. Und jetzt kommt die Warnung, dass ich also jetzt sicher kommuniziere. Und dann, ja, dann kriege ich die Seite. Und dann auch, dass hier oben dieses Schloss zuklappt. Das ist also, ja, wenn die HTTPS das Schloss knackt zu, ich kann mir also darüber sozusagen die Sicherheitsinformationen reingucken, was da drin steht. Das ist der Nachteil, wenn ich sozusagen ein Zertifikat von so einer Einrichtung hier habe, dann geht das quasi nichts mit. Dann ist der Browser als Teil meines Ichs quasi sicher, ja, das tut das alles. Haben Sie Geld dafür bezahlt? Nee, das ist ja, okay, jetzt liegt noch hier unten so ein Hinweis, dass man den Punkt htaccess reinschreiben will, wenn man sicherstellen will, dass die Dokumente aus dem Verzeichnis nur über das sichere HTTP was nicht immer das unsichere HTTP. Das sind also genau die Anweisungen.